kleiner Junge mit beschmutzten Blue Jeans und einem zerrissenen Hemd dazu und stellte sich neben ihn. Der Mann zeigte auf das Bild und fragte den Burschen, weißt du, wer das da ist, der da am Kreuz hängt? Oh ja, kam die schnelle Antwort, das ist der Heiland. Während er sprach, ließen die Augen des Jungen seine Überraschung, sein Bedauern über die Unwissenheit des feinen Herrn erkennen. Und nach einer Pause fügte er mit offensichtlichem Verlangen, dem Fremden aufzuklären, hinzu, das daneben sind die römischen Soldaten. Und mit einem schweren Seufzer erklärte er, die Frau, die da weint, ist seine Mutter. Nach einem weiteren Schweigen fügte er hinzu, sie haben ihn getötet. Gemeinsam standen die zwei schweigend vor dem Gemälde, bis endlich der Mann davonging. Als er schon einen halben Häuserblock weiter war, vernahm er hinter sich die schrille Stimme des kleinen Burschen, der sich einen Weg durch die Menge bahnte. Hallo, Herr, hallo! Der Mann wandte sich um und wartete auf den Jungen. Ganz außer Atem keuchte der Junge, als er herangekommen war, seine wichtige Nachricht hinaus. Ich wollte Ihnen noch sagen, er ist wieder auferstanden. Christus vos kres, voistino vos kres. Habt ihr das verstanden? Nicht. Ich verstehe auch kein Russisch. Aber vielleicht habt ihr eine Idee, was es geheißt haben können, okay, was das bedeutet. Das ist der russische Ostergruß. Den kennen wir ganz bestimmt in Deutsch, oder? Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das wollen wir doch mal gemeinsam exerzieren. Ihr gebt die Antwort. Christus ist auferstanden. Puh, müsste noch richtig mehr Power dahinter sein, aber ist gut. Okay. Ja, das russische Ostergruß. Diese gewaltige Botschaft haben die ersten Jünger ja voller Freude weitergesagt. Ja, schon vor fast 2000 Jahren und seither ist dieser Ruf nicht verklungen. Jesus Christus lebt. Generationen von Christen haben ihn nachgesprochen, nachgesungen, nachgejubelt. Und das können Christen mit voller Gewissheit bezeugen. Warum können sie das so klar sagen und bezeugen? Weil sie ihn erfahren. Er lebt. Das haben sie erlebt. Er ist Gottes Sohn. Er ist der Überwinder des Todes, der Begründer neuen Lebens. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Unser Text ist genau das, was Uli vorhin schon hatte. Er hat nur ein paar Verse ausgelassen und ich lese ihn deswegen noch einmal. Also Matthäus 28, Vers 1. Nach dem Sabbat aber, als der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn stieg vom Himmel herab, trat herzu, wälzte den Stein von dem Eingang hinweg und setzte sich darauf. Sein Aussehen war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Vor seinem furchtbaren Anblick aber erbebten die Wächter und wurden wie tot. Der Engel aber wandte sich zu den Frauen und sprach, fürchtet ihr euch nicht, ich weiß wohl, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt doch an hier, seht den Ort, wo der Herr gelegen hat. Und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er aus den Toten auferstanden ist. Und siehe, er geht euch voran nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen schnell zum Grab hinaus mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkünden. Und als sie gingen, um es seinen Jüngern zu verkünden, siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach, seid gegrüßt. Sie aber traten dazu und umfassten seine Füße und beteten ihn an. Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Geht hin, verkündet meinen Brüdern, dass ihr nach Galiläa gehen soll, dass ihr nach Galiläa gehen sollen. Dort werden sie mich sehen. Während sie aber hingingen, siehe, da kamen etliche von der Wache in die Stadt und verkündeten den obersten Priestern alles, was geschehen war. Diese versammelten sich samt den Ältesten, und nachdem sie Rat gehalten hatten, gaben sie den Kriegsknechten Geld genug und sprachen: Sagt, seine Jünger sind bei Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Und wenn dies vor den Statthalter kommt, so wollen wir ihn besänftigen und machen, dass ihr ohne Sorge sein könnt. Sie aber nahmen das Geld und machten es so, wie sie belehrt worden waren. Und so wurde dieses Wort unter den Juden verbreitet bis zum heutigen Tag. Ich werde zunächst einmal auch mal auf einige Einwände eingehen, die gegen den Auferstehungsglauben angeführt wurden und werden. Natürlich muss ich euch nicht überzeugen davon, dass Jesus wahrhaftig auferstanden ist. Habt ihr eben schon mal bezeugt. Aber es ist auch für Christen hilfreich zu wissen, was wir den Zweiflern entgegenhalten können. Und hierzu gehe ich auf vier Fragen ein. Fragen, die sich auf die gängigen Argumente gegen die Auferstehung beziehen. Die erste Frage: Ist die Auferstehung ein historisches Ereignis? Zunächst einmal möchte ich sagen, dass Zweifel berechtigt sind und erlaubt sind. Schon die ersten Jünger haben diese Zweifel gehabt. In Vers 17 haben wir gelesen, und als sie ihn sahen, haben wir nicht gelesen, aber das kommt anschließend an unseren Text, und als sie ihn sahen, warfen sie sich betend vor ihm nieder, etliche aber zweifelten. Das waren seine Jünger. Auch du darfst deine Zweifel frei äußern, denn Gott verbietet dir nicht das Denken. Es ist nicht Gottes Wille, dass wir unseren Verstand abschalten. Ganz sicher nicht. Er hat uns Verstand gegeben, damit wir ihn gebrauchen. Aber so viel kann man sagen: Man kann durch das Denken die Auferstehung Jesu weder beweisen noch widerlegen. Innere Gewissheit kann man durch das Denken nicht bekommen. Innere Gewissheit kann man nur bekommen durch die Erfahrung, indem man sich mit Jesus einlässt. Dann weiß man es. Aber das ist nicht einfach nur das Produkt unseres Denkens. Wenn man ihn erlebt hat, weiß man, er lebt. Ist die Auferstehung also wirklich geschehen? Moderne Theologen bezweifeln das, weil sie so etwas noch nie beobachtet haben. Das ist ja auch eine Zumutung, gell? Ich meine, so eine Behauptung, wenn noch nie vorher und auch danach ein Mensch auferstanden ist, ist es doch natürlich schwierig. Ja, aber wenn sie das natürlich verneinen, dann müssen sie auch die Existenz Gottes verneinen, was ja auch manche Theologen tun, denn Gott passt eben schon gar nicht in ihren Kopf. Aber wisst ihr, ein Gott, der in die Köpfe der, in einen Kopf des Theologen passt, auf den kann ich getrost verzichten. Der wäre ohnehin nichts anderes als ein Hirngespinst. Moderne Theologen sagen, und da sind sie ja sehr trickreich, Jesus sei in den Glauben der Jünger hinein auferstanden. Im Grunde genommen wollen sie damit nur verschleiern, dass sie selber an die Auferstehung eben nicht glauben. Ja? Und sie wollen damit sagen: Ach, es kommt doch gar nicht so drauf an, ob das wirklich geschehen ist. Hauptsache, die Jünger haben daran geglaubt. Ja? Deswegen ist Jesus in den Glauben der Jünger hinein auferstanden. Ja? So wird der Glaube subjektiviert, und die Auferstehung Jesu wird ihrer historischen Authentizität beraubt. In Markus 12,24 sagt Jesus zu den Theologen seiner Zeit, den Sadduzäern, die auch die Auferstehung geleugnet haben, sagt er: Irrt ihr nicht darum, weil ihr weder die Schriften kennt noch die Kraft Gottes? Dasselbe könnte man auch den heutigen rationalistischen Theologen sagen. Ich möchte dagegen halten, dass unser Glaube ein historisches Fundament hat. Er gründet sich nicht auf philosophische Weisheit, sondern auf göttliche Wahrheit. Und göttliche Wahrheit ist immer auch Wirklichkeit, wenn auch nicht unbedingt sichtbare Wirklichkeit. Ja, also unsere Wahrnehmung ist ohnehin eine schlechte Grundlage für den Glauben. Denn selbst von der sichtbaren Welt nehmen wir nur einen Teil, einen geringeren Teil wahr. Und von der unsichtbaren Welt nehmen wir überhaupt nichts wahr. Hebräer 11,1 wird ja der Glaube so definiert, ist eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Die Auferstehung von Jesus Christus ist ein historisches Ereignis. Sie ist geschichtlich jedenfalls nicht weniger gut bezeugt wie der Kriegszug Hannibals gegen die Römer. Im Gegenteil, besser bezeugt sogar. Sie hat nicht nur die Zeugen des eines leeren Grabes zum Beispiel, sondern auch über 500 Zeugen, die den Auferstandenen gesehen haben. Und von denen haben zu der Zeit, als das Ganze aufgeschrieben worden ist, noch ein großer Teil gelebt. Die hätten auch protestieren können und sagen können, Moment, das stimmt nicht, ich war ja dabei. Also da muss man sich natürlich fragen, warum wird die Sache von Hannibal ohne weiteres akzeptiert, die wird von niemandem in Zweifel gezogen, aber die Auferstehung von Jesus, die wird nicht akzeptiert, die wird hinterfragt. Da gibt es eigentlich, meine ich, hauptsächlich zwei Gründe. Ja. Das erste ist eben, Kriegszüge hat es immer gegeben, eine Auferstehung, aber eben entspricht nicht unserer Lebenserfahrung, unserer normalen Lebenserfahrung. Ein zweiter Grund, und der ist noch triftiger, wenn man anerkennt, dass Jesus Christus auferstanden ist, dann muss man auch seinem Anspruch auf das eigene Leben sich stellen. Ne? Und das will der Mensch partout nicht. Ich denke, das ist der eigentliche Grund, warum viele Menschen sich schwer tun, an die Auferstehung zu glauben. Wie kommen die Geschichtswissenschaftler eigentlich an ihr Wissen darüber, was vor ein paar tausend Jahren geschehen ist? Sie haben ja keine Zeitmaschine, wo sie sich zurückversetzen können in die Zeit von damals und die Sache beobachten können. Nun, das ist ganz einfach. Sie sind ja ganz einfach auf Zeugen angewiesen. Ja? Und zunächst einmal nutzen sie steinerne Zeugen, also archäologische Funde. Dann aber eben auch erhaltene Schriften von solchen, die eben auch Zeuge waren, die diese Ereignisse beobachtet haben. Und solche Zeugenberichte haben wir in den Evangelien. Die Berichte der vier Evangelisten sind allerdings nicht identisch. Das könnte man meinen, das könnte eventuell die Aussagen abschwächen. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Genau das Gegenteil. Es ist so, die Unterschiedlichkeit der Berichte ist für einen Historiker sogar der beste Beweis für ihre Echtheit. Wenn die nämlich alle ganz gleich wären, dann würde man mit Sicherheit annehmen, dass sie gefälscht sind. Ja? Weil das ganz normal ist. Man weiß doch, dass selbst dann, wenn drei Zeugen meinetwegen einen Autounfall beobachtet haben, ihre Berichte unterschiedlich sind, ja? Sich unterscheiden. Ja, und wenn nun aber verschiedene Leute zu unterschiedlichen Zeitpunkten am selben Ort eintreffen, wie es bei der Auferstehung war, werden sie umso sicherer Verschiedenes wahrnehmen und auch berichten. Die zweite Frage, war Jesus nur scheintot? Es wird manchmal behauptet, Jesus sei vor Erschöpfung und Blutverlust ohnmächtig gewesen, aber nicht tot. Und in der Kühle des Grabes, da sei er wieder zu sich gekommen und dann seinen Jüngern begegnet. Folgende Argumente sprechen jedoch gegen diese Behauptung. Schon vor der Kreuzigung war Jesus so schwach, dass ein anderer das Kreuz für ihn tragen musste. Am Kreuz stößt Jesus den Todesschrei aus. Das aber hätte er in dieser Lage wohl schwerlich vortäuschen können. Einer der Kriegsknechte stach mit einem Speer in seine Seite, sogleich floss Blut und Wasser heraus. Ein medizinisch eindeutiges Zeichen, dass Jesus tot war. Die Soldaten, die sicher schon an vielen Kreuzigungen beteiligt waren, waren so sehr vom Tod Jesu überzeugt, dass sie ihm nicht die Beine brachen. Das hat man nämlich sonst immer, um das Sterben zu beschleunigen und den Tod, die Todesqualen abzukürzen. In Markus 15, da wird berichtet, wie Jesus von Arimathia, Josef von Arimathia am Abend nach der Kreuzigung zu Pilatus ging und ihn um den Leichnam Jesu bat. Markus 15, Vers 44. Pilatus aber wunderte sich, dass er schon gestorben sein sollte, und er ließ den Hauptmann herbeirufen und fragte ihn, ob er schon lange gestorben sei, und als er es von dem Hauptmann erfahren hatte, überließ er dem Josef den Leib. Also zu diesem Zeitpunkt waren Stunden schon vergangen, seit Jesus den Todesschrei ausstieß. Und soll er noch gelebt haben? Die Soldaten, die konnten schon beurteilen, ob jemand tot war oder nicht. Ja. Die hatten eine Menge Erfahrung darin. Und nicht zuletzt wäre doch zu bedenken, wäre Jesus mit seinem zerschundenen und durch Blutverlust geschwächten Leib aus dem Grab gestiegen, wie hätte er dann wohl den schweren versiegelten Felsblock bewegen sollen? Ja? Und wie hätte er wohl die Jünger davon überzeugen können, dass er der Todesüberwinder und Fürst des Lebens war, als einer, der schwer verwundet gerade ums Überleben kämpfte? Ne? Also diese Behauptung, die löst sich auf wie die Kohlensäure, wenn man eine Flasche aufmacht. Also muss der auferstandene Jesus eine neue, verwandelte Leiblichkeit gehabt haben. Und davon ist auch mehrmals in den Erscheinungen die Rede. Er geht durch Wände oder ist einfach plötzlich in einem Raum, der eigentlich verschlossen war. Er erscheint und verschwindet vor den Augen der erschrockenen Emmausjünger. Zum Beispiel. Also dieser Leib hat offensichtlich Eigenschaften, die wir von unserem Leib nicht kennen. Es mit den Vorstellungen, Dimensionen unserer Vorstellungswelt nicht fassbar. Also etwas ganz Neues ist hier angebrochen. Etwas, was Paulus mit schwachen menschlichen Worten nur andeuten kann. In 1. Korinther 15 ab Vers 42 möchte ich lesen. Da sagt er, so ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verweslichkeit und auferweckt in Unverweslichkeit. Es wird gesät in Unehre und wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Ein geistlicher Leib. Ein solchen Leib, das ist ein echter Leib. Ja, wir dürfen nicht bei Geist denken, wir immer an etwas Bestimmtes, ja. Irgendwie so, wie so ein Wind. Aber nein, das ist ein echter Leib, das hat Jesus bewiesen, indem er gegessen hat und so weiter, ja. Und in dem, ja. Er sogar sich hat anfassen lassen. Ja. Einen solchen wunderbaren Leib, wie ihn Jesus nach seiner Auferstehung hatte, werden auch wir bei unserer Auferstehung erhalten. Ein Leib, der nicht an Raum und Zeit gebunden ist. Ein Leib, der sowohl auf der neuen Erde als auch im Himmel leben wird, kann. Zur dritten Frage. Haben die Jünger Jesus seinen Leichnam gestohlen? Also da geht es um die Frage, warum war das Grab Jesu leer? Nun, dass das Grab Jesu leer war, das lässt sich ja nach allen historisch feststellbaren Anzeichen schwerlich bestreiten. Denn nicht einmal die Gegner Jesu bestreiten es. Sie sehen sich gezwungen, eine Lüge in die Welt zu setzen, um das leere Grab zu erklären. Wir lesen Verse 11 bis 13. Im biblischen Bericht werden Frauen als erste Zeugen genannt, die das leere Grab sehen. Frauen besaßen aber damals vor Gericht kein Zeugenrecht. Das, was Frauen bezeugten, das war für völlig bedeutungslos. Es wurde nicht akzeptiert. Ja. Hätten die Jünger betrügen wollen, dann hätten sie sich ganz gewiss nicht auf weibliche Zeugen gestützt. Ja. Weil sie genau wussten, das glaubt sowieso niemand. Dass trotzdem Frauen als erste Zeugen genannt werden, spricht also für die Echtheit der Berichte über die Entdeckung des leeren Grabes. Noch etwas, die Behauptung der Jünger, dass Jesus auferstanden ist, hätte sich in Jerusalem nicht einen Tag halten können, wenn das Grab nicht wirklich leer gewesen wäre. Denn jeder hätte doch sagen können, schaut her, da liegt er doch noch. Ja. Wilhelm Busch verglich einmal das offene Grab mit dem Rachen des Todes. Dieser Rachen hat Jesus geschluckt und der Tod triumphierte. Aber nur wenige Tage und er konnte Jesus nicht halten. Davon zeugt das leere Grab, der offene Rachen des Todes. Der Tod kann uns, die wir Jesus angehören, nicht mehr schrecken. Es ist so, wie ein afrikanischer Christ auf den Grabstein seiner 17-jährigen Tochter schrieb. Der Tod hat keine Hände. Als er vom Missionar gefragt wurde, wie das zu verstehen ist, sagt er, ja, der Tod hat seit Ostern keine Hände mehr. Er kann meine Tochter nicht mehr ewig festhalten. Ich werde sie im Himmel wiedersehen. Der Tod hat keine Hände. Jetzt bleibt aber noch die Frage, ob die Jünger den Leichnam Jesu gestohlen haben. Schon die hohen Priester und Pharisäer haben mit dieser Möglichkeit gerechnet und ihr vorgebeugt. Deswegen wurde das Grab bewacht und versiegelt. Ein Versagen, das hat Uli schon vorausgesagt, ja, ein Versagen der Wachsoldaten im Dienst, also Einschlafen zum Beispiel, wurde meist mit dem Tode bestraft im Römischen Reich und ist deshalb sehr unwahrscheinlich. Als dann der Leichnam Jesu aus dem Grab verschwunden war, haben die hohen Priester und Ältesten bewusst die Behauptung in die Welt gesetzt, die Jünger hätten ihn gestohlen. Sie erkauften diese Behauptung durch Bestechung der Grabwächter. Und das ist ein guter Gedanke auch, den der Uli ja vorgelesen hat, dass gerade das, diese Mühe, die sie sich da gemacht haben, ja eigentlich noch mehr die Wahrhaftigkeit dieser Sache bestätigt. Bedenken wir auch, in welchem Zustand sich die Jünger befunden hatten. Sie waren jetzt total entmutigt, denn in ihren Augen musste Jesus doch völlig gescheitert sein. Bei der Kreuzigung, da wird kaum noch einer der Jünger überhaupt erwähnt, die sich, wahrscheinlich hatten die sich schon mehr weitgehend von Jesus abgewandt. Jesus hatte es ihnen ja vorausgesagt. Er sagt das am Ende von Matthäus 26, Vers 31, sagt er, wenn der Hirte geschlagen wird, werden sich die Schafe der Herde zerstreuen. Und diese Jünger sollen doch den Antrieb gehabt haben und die Überzeugung, um einen Leichendiebstahl zu begehen und Jesus als den Retter der Welt verkündigen. Undenkbar. Da muss ja das ganz Außerordentliches vorgefallen sein, um die spektakuläre Veränderung bei den Jüngern zu erklären. Nicht? Aus einem verzagten Häuflein wurden nämlich mutige Bekenner, Märtyrer, die weder Gefängnis noch Folter scheuten. Ja? Die beide sagten mit großer Freude und Überzeugungskraft, dass Jesus von den Toten auferstanden sei. Diese Veränderung lässt sich eigentlich nur erklären durch die Tatsache, dass das auch so geschehen ist. Abgesehen davon wäre Diebstahl und Betrug mit der Glaubenshaltung der Jünger unvereinbar gewesen. Da hätten sie eine Lüge zur Grundlage ihres Glaubens oder ihrer Verkündigung gemacht. Zur vierten Frage, haben die Jünger halluziniert, als sie meinten, Jesus zu sehen? Auch die Erscheinungen Jesu werden ja hinterfragt. Man spricht von Visionen, Massenhalluzinationen, subjektiven Erfahrungen und, und. Der Apostel Paulus nennt ferner eine überwältigende Zahl von Zeugen, das habe ich ja schon erwähnt, die den auferstandenen Jesus gesehen haben, über 500. Die sollen alle die gleiche Halluzination gehabt haben. Also wie gesagt, also das ist genauso wenig vorgekommen bis dato hervorgekommen, als dass ein Mensch auferstanden war. Also das gibt es schlicht und einfach nicht. Ist in der Psychiatrie auch nicht bekannt. Ja. Halluzination, ja, das ist eine Krankheitserscheinung, das schon, aber nicht massenhaft und alle die gleichen Halluzinationen. Am besten könnte man sich ja noch vorgestellt haben, dass die eine Halluzination hatte bei der Maria Magdalena vielleicht, weil die ja mit dem Makel ehemaliger Besessenheit behaftet war. Ne? Und Jesus hatte ja 7 Dämonen ausgetrieben. Aber es ist schwer denkbar, dass so gefestigte Männer wie die späteren Apostel sollen, Jakobus, Petrus und Johannes, Halluzinationen gehabt haben sollen. Ja. Noch schwerer denkbar, dass sie alle die gleichen Halluzinationen erlebten. Auch eine seelische Kettenreaktion von Visionen oder so etwas ist auszuschließen, weil die Erscheinungen zeitlich auseinanderliegen, weil sie auch nicht an bestimmte Orte oder Stimmungen gebunden waren, was ja alles Voraussetzung wäre für so eine Halluzination. Die Evangelisten legten großen Wert auf die Leiblichkeit der Auferstehung Jesu. Es wird geschildert, wie er isst, wie er Brot bricht, sich anfassen lässt eben. Der zweifelnde Thomas darf seine Hände in die Wundmale Jesu legen. Damit wird jede Behauptung, es handelt sich hier um Einbildung, vollends ad absurdum geführt. Leg mal die Hände in eine Halluzination hinein. Ja. Ohne die befreiende, lebensschaffende Kraft des wirklich Auferstandenen wäre unser Glaube ein totes, gesetzliches Muss, eine selbst auferlegte Zwangsvorstellung. Wir wären im Grunde genommen, um mit den Worten des Paulus zu sprechen, die elendesten unter allen Menschen. Die elendesten unter allen Menschen, aber der nächste Satz heißt, nun aber ist Christus auferweckt. 1. Korinther 15, 19. Bist du schon auferstanden? Eine Frage an dich. Seltsame Frage, oder? Wir leben doch alle, oder? Tja. Wisst ihr eigentlich, dass ihr alle, die ihr wiedergeborene Christen seid, schon einmal auferstanden seid? Wir alle waren tot. Geistlich tot. Tot durch Übertretungen und Sünden, so hat es Paulus formuliert. Und so gesehen sind wir sogar Totgeborene. Wir sind ja alle als geistlich Tote in die Welt gekommen. Seit Adam ist der Mensch getrennt von Gott. Tod heißt ja immer Trennung, niemals Auslöschung. Der erste Tod war die Trennung von der Gemeinschaft mit Gott. Der geistliche Tod. Und mit diesem Tod wird der Mensch geboren. Und diese Trennung wird durch die Wiedergeburt aufgehoben. Wir sind vom Tod zum Leben gekommen und damit dem geistlichen Tod für immer entronnen. Das ist faktisch eine Art von Auferstehung, die der leiblichen Auferstehung unbedingt vorausgehen muss. Ja. Wie dem, der nicht vorher geistlich tot war und geistlich lebendig geworden ist, bevor er wirklich auch leiblich gestorben ist. Und vom geistlichen Tod zu entreißen, das hat sich Gott unglaublich viel kosten lassen. Er sandte seinen einzigen Sohn in die Welt, lieferte ihn in die Hände der Menschen aus. Er ließ es zu, dass Christus von den Menschen misshandelt, verhöhnt, gegeißelt, schließlich ans Kreuz geschlagen wurde. Dort am Kreuz hat Jesus Christus, der sinnlose, heilige Gottessohn, mehr Leid erlitten als je ein Mensch zuvor oder danach. Und ich spreche jetzt hier nicht von körperlichen Schmerzen, sondern von der Tatsache, dass der ganze Sündenschmutz der Menschheit von Adam an auf sein reines Herz gelegt wurde. Was das heißt, ist für uns unvorstellbar. Wir brauchen nur mal dran zu denken, wenn wir wirklich mal etwas ganz Dummes gemacht haben, was Falsches, wie sehr kann das einem auf der Seele liegen, ja? Wie sehr kann das einen Menschen schon niederdrücken, mit so irgendeiner Schuld zu leben? Auch selbst wenn es nicht absichtlich war, man hat vielleicht mit dem Auto unvorsichtigerweise einen Menschen überfahren oder getötet dadurch. Solche Schuld kann ins Leben kommen, nicht? Und wie drückend kann das sein, damit zu leben? Wie muss es sein, wenn die Schuld der ganzen Menschheit auf einen Menschen kommt, der zuvor keine Sünde kannte? Ja, am Fluchholz wurde er für uns zur Sünde gemacht. 2. Korinther 5, 21, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Zur Sünde gemacht. Er wurde geradezu eins gemacht mit dieser Sünde der Menschheit. Alles, was war ein Plan des Vaters, den der Sohn vor Grundlegung der Welt zugestimmt hat. Wer hat Jesus Christus umgebracht? Die Römer? Die Juden? Wir? Wir können eigentlich auf alle diese Fragen mit Ja antworten. Und doch keiner von den Genannten hätte Jesus antasten können, wenn der Vater im Himmel es nicht gewollt hätte. Ja, er hat es gewollt. Und so schmerzlich muss es auch für Gott, den Vater, gewesen sein, das zu sehen, mitzuerleben, was hier geschieht. Und doch muss er, das muss sein. Es war nötig, um der Gerechtigkeit Gottes zu genügen. Sünde erfordert Strafe, aber so sagt es der Prophet Jesaja schon fast 700 Jahre vorher. Die Strafe lag auf ihm, zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Die Auferstehung Jesu Christi ist ein Zeugnis göttlicher Kraft, und das in zweierlei Hinsicht. Zunächst einmal bedurft es großer Kraft, die Auferstehung überhaupt zu bewirken, denn sie ist sozusagen der Prototyp unserer zukünftigen Auferstehung, nicht? Es musste erst einmal geschehen sein, bevor dann wirklich auch bei der Wiederkunft des Herrn ganzen Menschen, Millionen, auferstehen werden. Dann aber birgt das Auferstehungsleben auch selbst Kraft in sich. Paulus spricht im Philipperbrief von der Kraft der Auferstehung. Und das möchte ich nochmal vorlesen hier, Philipper Kapitel 3, Vers 10 bis 11. Eine sehr bekannte Stelle. Ich möchte ja ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung, die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde, ob ich irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Wer, wisst ihr was? Ich will es jetzt nicht ihr euch zumuten, aber ich sage es einfach mal so. Nehmen wir mal an, ich bin in einem Raum mit vielen, vielen, vielen Christen und ich würde jetzt den christlichen Leuten anzurufen und sagen, wer will von euch Kraft der Auferstehung? Oh, ich bin überzeugt, da würden die meisten Hände hochfliegen. Ja, Kraft der Auferstehung. Ja, klar. Power ist gefragt. Ja. Und wenn ich aber da rufen würde, wer will Gemeinschaft seiner Leiden und seinem Tod gleichgeschaltet werden? Ich weiß nicht, ob eine Hand hochginge. Vielleicht ist es ein bisschen überzeichnet, aber ihr wisst schon, worum es geht. Ja. Das eine, das Dumme ist eben, ja, das eine ist ohne das andere nicht zu haben. Kraft seiner Auferstehung setzt voraus, Ja, die Gemeinschaft seiner Leiden, das setzt voraus das Kreuz. Das setzt voraus, dass unser aller Mensch sterben muss. Ja. Das Sterben, im Irdischen, man könnte es so sagen, im Irdischen geht das Leben ja dem Sterben voraus, aber im Geistlichen ist es gerade umgekehrt. Da geht das Sterben dem Leben voraus. Das ist ein bisschen schwierig, aber genau das ist eine ganz wichtige Wahrheit. Ein moderner Philosoph, Paul Deussen, hat gesagt, die Kraft, die imstande wäre, die Umdrehung unseres Planeten aufzuhalten oder herumzuwerfen in die entgegengesetzte Bahn, müsste wohl eine ganz große kosmische Kraft genannt werden. Und doch ist sie klein im Verhältnis zu der Kraft, die nötig wäre, uns Menschen in unserer selbstsicheren Umdrehung aufzuhalten und uns herumzuwerfen in die entgegengesetzte Bahn. Diese gewaltige Kraft Gottes hat sich in vielfacher Weise kundgetan. Ganz besonders aber in der Auferweckung seines Sohnes. Diese Auferweckung Jesu war wie ein Triumphschrei, der durch das ganze Universum, durch die ganze Zeit, ja durch alle Ewigkeiten hindurchschallt und der nie verstummen wird. Dieselbe gewaltige Kraft, die nötig war, um die Auferstehung zu wirken, ist aber nun jetzt in uns. Den Erlösten. Sie ist in uns wirksam. Und so wird in Vers 19 gesagt, die überwältigende Größe seiner Macht sei an uns wirksam, die wir glauben. Und in der Tat, es braucht schon eine gewaltige Kraft, um aus solch armseligen, tiefgefallenen Geschöpfen etwas zu machen, was dem Sohne Gottes gleichgestaltet werden soll. Diese Kraft, die mehr ist als kosmische Kraft, lässt die Gott also in seinen Kindern wirksam werden. Und wo diese Auferstehungskraft am Werk ist, da bleibt das auch nicht verborgen. Da gibt es Kraftwirkungen. Wir haben gesehen, wie Gottes gewaltige Kraft wirksam wurde in der Auferweckung des Herrn Jesus, in seiner Erhöhung, in der Unterwerfung des ganzen Alls unter den Sohn. Aber wir haben auch gesehen, dass dieselbe Kraft heute wirksam ist in uns, die wir durch sie herausgerettet wurden aus Gottes Ferne und Verdammnis, gerechtfertigt, geheiligt wurden, damit wir zum Lobe Gottes leben können. Das ist letztlich der Zweck. Und das ist jetzt auch unsere allererste Aufgabe. Und darauf wird es ankommen. Möge diese Auferstehungskraft in uns wirksam werden. Denn wir wollen ja doch alle nicht mehr uns selbst leben, sondern dem, der für uns gestorben und auferstanden ist. Amen. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass es für uns nichts Sichereres, Gewisseres gibt im Leben als diese Tatsache, dass du auferstanden bist und dass du lebst, Herr. Wir erfahren deine Kraft in unserem Leben, Herr. Wir haben erfahren, wie unser Leben, diese Kraft unser Leben verändert hat. Und wir erfahren es auch immer wieder bei anderen, bei denen es auch geschieht. Menschen, die abhängig waren von irgendetwas, zerrittetes Leben hatten, sind zu einem neuen, völlig veränderten Leben gekommen. Hier ist eine Kraft wirksam, wo wir oft nur staunen können. So danken wir dir, Herr Jesus Christus, dass wir nicht an einen toten Religionsstifter glauben müssen, sondern an einen lebendigen Gott, der mit uns sich so stark eins gemacht hat, dass er bereit war, auch all das aufzunehmen, was ein Mensch eben auch erfahren muss. So danken wir dir, dass du auch nicht zurückgeschreckt bist, ans Äußerste zu gehen, auch zu sterben für unsere Schuld. Hab Dank dafür. Amen.